Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte Ihnen heute ein schwieriges Thema vorstellen. Es war, Gott redet mit uns durch das Pessach, durch das Passa, das er seinem Volk gegeben hat. Ja, lieber Vater im Himmel, du Gott Abrahams, Isaak, Jakobs und Vater Jesu Christi, mach uns heute Morgen das deutlich, was du uns durch deinen Heiligen Geist in unser Herz legen willst. Schenke uns dazu auch das Hören und das bereite Herz. Und ich bitte dich auch jetzt für mich, dass ich die Luft und die Kraft dazu habe. Liebe Gemeinde in Bad Nauheim und anderswo, ich möchte euch in dieser Predigt die Woche vorstellen, die Jesus vor seiner Kreuzigung erlebt hat. Die Woche beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Wir haben die Textlesung gehört. Israel wird auch bei dem Kommen Jesu mit der Gemeinde, die aus Juden und Heiden stehen, ebenfalls diese Worte sagen: Gelobt sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann wird auch Israel die Erweckung erleben, die sie erleben. Und der Einzug ist ja, und auch die Reinigung des Tempels ist ja die Zeit der ganz interessanten Woche, die wir auch jetzt im Markus-Evangelium lesen. Ich möchte ein Wort aus 3. Mose 17 voranstellen. Da heißt es: Im Blut ist das Leben, und ich habe es auf dem Altar gegeben zur Erlösung von vielen. Und diese Erlösung hat Gott bewirkt durch das Passa und durch die Opferung Jesu. Im Passa, das Passafest, ist ausgefüllt mit vielen Hinweisen auf das Kommen Jesu. Ich möchte kurz blitzlichartig einiges sagen. Zuerst war ja die Fußwaschung Jesu, wo Jesus gesagt den Jüngern die Füße gewaschen hat und sie dann gezeigt hat, dass sie auch Reinigung brauchen und dass sie die Vergebung, und das ist ein Bild auch für die Reinigung für uns. Jesus wäscht uns rein von aller Sünde, denn im 1. Johannesbrief steht: Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und dann beginnt ja die interessante Woche der Verhandlungen, auf die ich nicht eingehen werde. Wir brauchen das Hören des Wortes Gottes und besonders auch die Zusprechung beim Abendmahl. Und dieses führt uns in das Passa, das Jesus gefeiert hat. Und das Abendmahl ist ja nur ein Rumpfstück des Passafestes. Die messianischen Juden feiern auch heute noch das gesamte Passafest, wie sie in der liturgischen Ordnung vorgegeben ist. Was bedeutet das Passa? Es ist eins der ersten großen Wallfahrtsfeste, die in Jerusalem gefeiert werden musste. Deshalb habe ich die Fahne von Jerusalem hier mitgebracht. Da sehen Sie auch den Löwen von Juda, der auch das Kennzeichen für Jerusalem ist. Das zweite Fest war das Schavuot-Fest, das sogenannte Erntefest, was wir als Pfingstfest feiern. Und das dritte Fest im Herbst, das ist das Laubhüttenfest. Und all diese Feste mussten in Jerusalem gefeiert werden. Bei dem Pessach finden wir ja den Auszug aus Ägypten. Und Ägypten ist das typisch der Knechtschaft und der Sklaverei. Also die Juden standen über 400 Jahre in der Sklaverei und in der Knechtschaft unter den Herrschern von Ägypten. Und dieses Bild gebraucht das Passa auch für uns Menschen, die wir unter der Sklaverei und der Herrschaft der Sünde leben. Wir müssen wissen, dass seit dem Sündenfall wir in einer gefallenen Welt leben. Und dort ist auch alles zwiespältig. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Die Sonne erwärmt uns, aber auch wie in Afrika verbrennt sie den Boden. Und seit dem Sündenfall, wie auch der Regen mit den Sturmflut, wir haben es ja im Ahrtal erlebt, sind alle mit zwei Dingen. Seit dem Sündenfall leben wir unter dieser Zwiespältigkeit der Zerstörung der Schöpfung. Einmal hilft sie uns wie die Sonne oder den Regen, aber im anderen Fall ist sie uns auch zum Verderben und das müssen wir sehen. Deshalb ist Ägypten ein Beispiel oder wird in der Bibel als Typus gebraucht für die Sklaverei unter der Herrschaft des Satans. Und wir finden im Exodus 160 Mal die Befreiung Israels erwähnt, wo auch Gott ihnen die Freiheit gegeben hat. Und 67 Mal im göttlichen Gesetz wird der Exodus erwähnt. Wir müssen sehen, dass das Passafest gefüllt ist von den Dingen der Befreiung und der Erlösung und auch vom Opfertod Jesu und auch diese Hinweise, die ich jetzt in kurzer Form Ihnen sagen möchte. Das Passafest ist angefüllt mit Hinweisen auf Jesus und seinem Opfertod am Kreuz. Die Erlösung von der Sünde und von der Rettung durch das vergossene Blut. Das Blut Jesu war das Blut, was im Leben ist und bei uns, ist der entscheidende Faktor zur Entrettung. Wie ich schon vorhin sagte, ist Ägypten ein Bild für das alte Leben unter der Herrschaft der Sklaverei und der Sünde und der Vergangenheit, das Bild für die gnadenlose Situation, in der wir uns befinden, in der gefallenen und geschundenen Kreatur. Also das Passahlamm ist das Bild für Jesus, das vollkommene Opferlamm, durch dessen Blut wir gerettet werden aus dieser Sklaverei der Sünde. Er trägt nicht nur die Sünden, dass wir gerettet werden, sondern er hat auch am Kreuz die Erlösung der Schöpfung vollbracht, wie es im Römerbrief heißt, die Kreatur wartet auf des Menschen Erlösung. Deshalb ist ja der Tod Jesu und das, was Jesus für uns getan hat, so entscheidend, nicht nur zu unserer Rettung, sondern auch zur Erlösung der gefallenen und geschundenen Welt. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Johannes 1, 29, am folgenden Tag sieht er Johannes Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Oder 1. Korinther 5, 7, das ist das Passahlamm Christus für uns geschlachtet. Wir sehen also hier, dass die ganze Bibel, und ich komme noch auf einige andere Bibelstellen, gefüllt sind von diesem Lamm, was auch Israel zuerst errettet hat. Jetzt möchte ich Ihnen etwas Geschichtliches sagen. Kann ich das Bild mal haben? Ja, hier. Das ist diese Woche, das ist die Karwoche. Am 16. beginnt auch heute oder beginnt am Sonntag das Pessachfest und geht über diese ganze Woche in Israel. Hier das Pessachfest beginnt am 15. Nissan, das ist nach dem israelischen Kalender, wo dieses Fest beginnt. Und jeder Jude hatte in dieser Woche am 11. Nissan, das ist hier am Montag, ein Lamm zu kaufen im Tempel. Und dieses Lamm wurde von den Priestern begutachtet. Es durfte keinen Fehler haben, kein Makel, nichts, es musste total fehlerlos sein. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus Christus, auf das Lamm Gottes, dass er fehlerlos und sündlos war und deshalb auch dieses Erlösungswerk tun musste. Dann musste dieses Lamm am 14., das ist hier am 14. um 15 Uhr geschlachtet werden, zwischen Sonnenuntergang und Eingang der Dunkelheit. Und dieses Lamm, ich komme gleich noch darauf, wie es passierte, die Lämmer wurden dann in den Häusern zum Essen vorbereitet und mussten dann mit Kopfschenkel und anderen Teilen nicht gekocht werden, sondern nur gebraten. Und dann durfte auch bei dem Lamm keinen Knochen zerbrochen werden. Und das ist auch ein Hinweis bei Jesus am Kreuz, dass ihm keine Knochen gebrochen worden ist, bevor er starb. Es heißt in Johannes 5, 19:36, dies alles geschah, dass die Schrift erfüllt wurde, kein Bein von ihm wurde zerbrochen. Wir sehen auch, dass dieses Lamm, was dann geschlachtet wurde, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wie es gemacht wurde, fehlerlos und nicht gebrochen sein. So war es auch bei Jesus. Jesus war fehlerlos und es wurde ihm auch am Kreuz keine Beine gebrochen, wie bei den anderen beiden Schächern. Wir sehen hier die Erfüllung des prophetischen Wortes und auch die Erfüllung des Passafestes. Dann durfte das Passafest nur, bei dem Passafest in Ägypten waren keine Priester, keine Heiligen, sondern der Hausvater musste es machen. Und wir sehen hier, dass Gott das Volk Israel nur durch seine Kraft und nur durch sein Blut aus der Sklaverei gerettet hat. Und so ist es und herausgeführt hat aus den Bindungen, in denen sie vorher waren. Und das ist auch ein Hinweis bei uns durch die Wiedergeburt. Wir werden herausgeführt aus den Bindungen der Sünde. Wir werden herausgeführt aus den Bindungen des Satans und werden freigemacht zur Kinder Gottes, zur Autorität des Gottes, der Nachfolge. Und dass die späteren Passa waren alle nur Wiederholungen dieses Geschehen, was damals in Ägypten geschehen ist. Und beim Passa musste darauf geachtet werden, dass es nur ungesäuertes Brot war, kein Sauerteig, der musste entfernt werden, weil der Sauerteig auch in der Bibel das Bild für die Sünde war. Und das Passalamm durfte nur am Ort des Heiligtums, also innerhalb der Stiftshütte, damals bei der Wanderung oder später im Tempel geschlachtet und dann auch in Jerusalem gegessen werden. Es gab also damals keine andere Möglichkeit, an diesem Passalamm beizuwohnen, als die, die mit dem Bund Israels verbunden waren. Und das war damals die Beschneidung. Kein Außenstehender durfte, kein Heide, an diesem Passalamm, diesem Essen teilnehmen. Ohne Beschneidung gab es keine Teilhaberschaft. Und so gibt es auch ohne Wiedergeburt und ohne Bekehrung lässt sich keine Teilhaberschaft an dem Reiche Gottes. Denn im 5. Mose steht: Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du dem Herrn, dein Gott, mit ganzem Herzen dienst und mit ganzer Seele. Also auch hier finden wir schon im Alten Testament die Beschneidung des Herzens, wovon Paulus später im Evangelium spricht. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass auch dann die Frauen und wie auch in Ägypten die Familien am Passafest teilnehmen durften, während sie bei den anderen beiden Wallfahrtsfesten das nicht durften. Und deshalb war ja die Zahl der Pilger ganz erheblich in Jerusalem. Und wie ich schon vorhin gesagt hatte, begann das Passafest am 15. Nissan im zweiten Monat nach all den Ordnungen, die wir im dritten Buch Mose finden. Wir finden im dritten Buch Mose die Ordnungen, die Gott dem Volk gegeben hat, damit sie dieses Fest feiern können. Im Heiligtum wurden am 14. Nisan der Lämmer, also das ist hier der Freitag bei uns, es handelte sich um 10.000, etwa um die neunte Stunde, geschlachtet. Und genau, und das ist auch wieder ein Hinweis auf Jesus, um die neunte Stunde, um 15 Uhr, und es war die neunte Stunde, da schrie Jesus und gab seinen Geist auf. Während die ersten Passahlämmer um 15 Uhr getötet wurden, ist Jesus auch am Kreuz gestorben um 15 Uhr, wo er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit wurde er auch gemäß des Alten Testamentes das Lamm. Er wurde misshandelt, wie wir in Jesaja 53, Vers 7 lesen, aus dem Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Wir finden immer wieder im Alten Testament die Hinweise auf das Leiden und Sterben Jesu, und die messianischen Juden erklären vieles neutestamentlich. Diese Schlachtung vollzog sich von allem anderen Opfer. Nicht ein Priester oder irgendeiner, sondern der Eigentümer selbst musste das Lamm schlachten. Am Nachmittag des 14. Nachmittags wurden im Vorhof der Frauen Tausende von Pilgern und Lämmern auf den Armen auf den Beginn zur rituellen Schlachtung getragen. Nach dem Erklingen des Schofarhornes wurde eine begrenzte Zahl Pilger in den Vorhof der Israeliten eingelassen und die Tiere jeweils die Türe wieder verschlossen. Also es musste bei dem Opfer hier, der Pilger töteten die Tiere mit einem Schnitt, mit einem scharfen Messer durch die Halsschlagader selbst und ließen das Blut in die Gefäße leiten, die dann die Priester weitergaben und dann in das Kanalsystem entsorgt wurden. Aber es war entscheidend hier, nicht, dass die Priester diesen Dienst vollbrachten, sondern der das Lamm am 10. Nisan gekauft hatte, musste selbst das Lamm und die Halsschlagader durchtrennen und das Blut auffangen. Das ist auch ein Bild für uns, dass nicht jemand anders für uns den Glauben erzeugen kann oder dass wir andere brauchen zum Glauben, sondern wir müssen jeder persönlich zu Jesus Christus kommen und ihm für die Vergebung durch sein Blut bitten. Und der Eigentümer, der dieses Lamm zu töten hatte, wusste damit ganz genau, dass er die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes brauchte. Und so ist es auch ein Hinweis für uns. Wir brauchen die Vergebung und die Gnade und die Rechtfertigung persönlich. Nicht der Nachbar oder der Pfarrer oder der Pastor kann das machen, sondern wir müssen uns durch das Blut Jesu selbst erlösen lassen und da Gnade finden. Dann wurden die Fettstücke und einige auch entfernt und auch dann zum Brandopferaltar gebracht und dann wurden sie dort verbrannt. Und die Pilger mussten dann das Fleisch braten und deshalb war in Jerusalem an vielen Stellen so, ich würde sagen, mal Grillfeuer oder Feuer gemacht, wo die dann auch das Lamm gebraten wurden. Die Lämmer mussten innerhalb des Stadtbezirkes von Jerusalem in den einzelnen Häusern verzehrt werden. Wie schon gesagt, deshalb waren in Jerusalem viele Öfen zum Braten der Passa Lämmer, der Festpilger, aufgestellt. Und während dieser Schlachtung, die um 15 Uhr begann, also zur neunten Stunde, wie es nach der Bibel heißt, sangen dann die Levitenchöre das große Hallel, Das sind die Psalmen 103 bis 119. Und das müssen wir auch sehen, als Jesus gekreuzigt wurde und er sein Leben für uns gab, sangen in Jerusalem, wo diese Schlachtung wurde, sangen die Levitenchöre, die messianischen Psalmen, Psalm 113 bis 119. Und das letzte Wort heißt ja beim Psalm 118, Vers 25, ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib Gelingen. Und das war die Bitte, dass auch dieses Opfer persönlich in das Leben des einzelnen Menschen hineinkam. Und ja, der Ruf Hosianna oder Hosanna hieß ja, Herr, hilf doch. Und damit wurden auch die, sangen die Chöre dieses Hosanna. Während Jesus starb, sangen überall in Jerusalem die Menschen diese bedeutenden Psalme, Psalm 118, 16 bis 23, die wir als messianischen Psalmen kennen. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Toten Jahwes erzählen. Hat er mich doch gezüchtigt, aber den Tod hat er mir nicht übergeben. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Du hast mich erhört und hast mich zur Rettung geworden. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist es geschehen. Es ist ein Wunder. Psalm 118, 18 bis 23. Wir merken also, dass bei diesen Psalmen auch immer wieder die Rettung des Menschen anklingt und auch gesagt wird. Wir müssen auch sehen, und das ist auch etwas, durch das Kanalsystem sind ja eine Unmenge Blut dann ins Kidrontal geflossen. Und dieses Blut wurde dann mit Wasser verdünnt, sodass ein Gemisch von Wasser und Blut herauskam und ins Kidrontal lief. Und wir lesen in Johannes 19, Vers 34, einer der Soldaten durchbohrte mit dem Speer seine Seite und es kam Blut und Wasser hinaus. Wir merken, wie das Passafest gefüllt ist von dem, was Jesus sagt. Wir sehen auch bei dem Passa, dass das wichtigste und das wesentliche Bestandteil des Passafestes das Lamm. Das Lamm ist der Mittelpunkt zur Erlösung. Und deshalb finden wir immer wieder auch in der Bibel Worte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde trägt. Die zentrale Bedeutung des Lammes wird deutlich, dass der Begriff Pessach für das Lamm und weiterhin verwendet wurde. Alle übrigen Passafeste, die dann gefeiert wurden, auch in Jerusalem und später und auch heute, dann sind alle Erinnerungen an die Errettung der Menschen durch diese einmalige Sache, durch die Erlösung durch dein Blut. Und wir finden in der Bibel folgende Berichte, welche Passafeste gefeiert wurden. Das ist das Passafest im Sina, das ist das Passafest in Gilgal beim Einzug ins verheißene Land. Als das Manna aufgehört hat, Israel hat als erstes, als sie über den Jordan gingen, das Passa gefeiert. Dann das Passafest von Hiskia wird erwähnt. Dann war eine ganze Zeit, wo das Passafest nicht gefeiert wurde und Josia hat wieder das Passafest eingeführt. Und dann wurde auch das Passafest bei Esra und Nehemia nach der babylonischen Gefangenschaft gefeiert. Ich möchte jetzt noch etwas herausstellen, was mir wichtig ist. Mose war ja der Führer, der Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter geführt hat und in die Freiheit geführt hat des Volkes Israel. Mose war ja der bestimmte Mann, der dieses vollbracht hat. Und ich möchte jetzt mal herausstellen, wie beide eine gewisse Ähnlichkeit haben. Beide kamen nach Mose und Jesus, kamen nach der Geburt in unmittelbare Todesgefahr. Herrscher hatten den Tod vieler Kinder angeordnet und durchgeführt. Der Pharao in Ägypten, wir kennen ja die Rettung Moses am Nil, und dann Jesus bei dem Kindermord in Bethlehem, wo Jesus, Maria und Josef flüchten mussten. Beide verbrachten ihre frühe Kindheit in Ägypten. Mose in Ägypten und Jesus die ersten Jahre, bis Herodes gestorben war. Und die öffentliche Wirksamkeit wurde auch bei Mose und bei Jesus durch große Wunder begleitet. Den Durchzug durchs Rote Meer, wir könnten da viele aufführen. Und beide übten auch die Herrschaft über das Wasser und über das Meer aus, wie bei dem Durchzug oder Jesus bei der Sturmstillung. Und beide hatten 70 Mitarbeiter, die sie brauchten, um ihren Dienst zu tun. Und beide, das wissen wir auch, hatten ein strahlendes Antlitz. Wenn Mose aus der Stiftshütte kam, strahlte er über das Angesicht, und so strahlte Jesus auch bei der Verklärung. Beide taten für ihr Volk eine umfassende Fürbitte ein. Wenn wir die Berichte von Mose lesen, wie er sein Volk immer wieder für sein Volk bat und auch Jesus für sein Volk gebeten hat, dass sie geistig erkennen. Und wir haben als Gemeinde, und das ist ein Rückblick auch für unser Volk zu beten, und wir danken, dass Gott uns die Fürbitte gegeben hat. Und beide erschienen nach ihrem Tod wieder. Mose auf dem Berg der Verklärung und Jesus nach seiner Auferstehung. Und Mose wies dann auf den kommenden Messias hin. Wir lesen im 3. Mose 18, Vers 15, ein Propheten wird dir der Herr, dein Gott, aus der Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen, auf den sollt ihr hören. Und das ist wieder auch, wo Mose einen Hinweis auf Jesus gegeben hat. Und in Johannes 1, 45 lesen wir, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz, wie die Propheten gesprochen hat, Jesus von Nazareth. Wir sehen hier die Ähnlichkeit des Alten und Neuen Testaments. Jesus feierte an diesem Abend sein Sedermahl nach einer gemäß jahrhundertenlangen Tradition, wie wir die in der Haggadah und in den jüdischen Schriften finden. Das letzte Mal des Abendmahls, das Jesus mit ihm hielt, war ein Sedermahl. Nicht, wie es bei uns in der Bibel heißt, nur ein Abendmahl, sondern ein Sedermahl. Es hat mit den Leiden und Jesu Lebzeiten und mit der Geschichte Israel zu tun. Denn Jesus sprach in Lukas 22, Vers 15, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also wir sehen in der Bibel, dass Jesus nicht nur das Abendmahl gefeiert hat, ich komme gleich noch drauf, wie er es gemacht hat, sondern dass er mit ihnen das Passa gefeiert hat. Und Jesus hat dann dieses Passafest auch so gefeiert, wir haben das schon im Hauskreis und in der Freien Evangelischen Gemeinde und auch in der FDH gefeiert, und da kann ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ich möchte das Wichtigste sagen. Beim Passa wird das Petersilie bzw. grüne Kräuter, das Kapas, verwendet, als Erinnerung zu einem Isop, das Gewächs, mit dem das Blut an die Türmauern in Ägypten gestrichen worden. Zum anderen zum Durchzug durch das Rote Meer, denn diese Kräuter wurden in Salzwasser getaucht. Das Salzwasser, das Meshemach, ist das Symbol für das Wasser des Schilfmeeres und die Tränen der Sklavenzeit, wo sie in der Sklavenzeit leben mussten. Da den Meerrettich, die bitteren Kräuter, Choseret und Marmor aus Erinnerung an das bittere Leiden und Tränen der Sklavenzeit in Ägypten. Sie gedachten an die Sklavenzeit und waren dankbar, dass sie diese beendet hatte. Dann der Dattelbrei Choseret, das lehmartige, eine Mischung aus geriebenen Nüssen, Datteln, Äpfeln, Zimt und süßem Wein oder Traubensaft, der den Lehm bei der Ziegelherstellung herstellen sollte, aber auch das Süße, das Gott sie befreit hat aus dieser Sklavenarbeit. Und dann ein artgekochtes Ei kam später als das Zeichen des Lebens hinzu. Und dann wurde, als das Lamm nicht mehr gegessen werden durfte später, wurde ein ungebrochener Schenkelknochen eines Lammes mit etwas Fleisch dran, an Erinnerung an das Passa-Opfer gegeben im Heiligtum. So hat Jesus gemäß der Weisung des Alten Testamentes das Passafest gefeiert. Und dann gab es noch den Kelch Wein, viermal Wein, beziehungsweise der fünfte Wein war der Kelch des Elias, darauf komme ich noch zurück. Wenn der Hausherr nun den Segen gesprochen hatte, das Gebet der Heiligung, begann auch hier wieder die Händewaschung. Wie bei der Fußwaschung war es den Juden wichtig, dass sie rein in die Gemeinschaft mit Gott kamen, dass sie sich gewaschen hatten und Jesus sagt, ich wasche euch. Das ist auch ein Zeichen für uns, für die Buße und für die Beugung, wo wir Gott um Vergebung bitten, dass wir rein zum Abendmahl kommen oder auch zum Gottesdienst. Und dann wurden die einzelnen Teile gesegnet und immer wieder bei diesem Essen oder bei diesem Austeilen wurden die alttestamentlichen Texte der Tora gelesen und auch deutlich gemacht. Und auch dann das Brot gesegnet, zum Beispiel, der du das Gewächs der Erde emporsprießen lässt zu unserem Brot, das wir essen. Und dann bei dem dritten, es waren immer die Matzen, das ungesäuerte Brot. Bei dem dritten wurde aus von den drei Matzen die mittlere versteckt im Haus. Das machte der Hausherr und später musste ein Kind diesen Matzen suchen. Und wenn er gefunden hatte, versprach ihm der Hausherr nach 40 Tagen ein Geschenk zu machen. Und das ist auch ein Hinweis auf Jesus durch sein Leiden und Sterben, dass nach 40 Tagen der Vater im Himmel uns der Gemeinde das Geschenk des Heiligen Geistes gegeben hat. Und das ist am Erntefest, dem sogenannten Schavuotfest. Das musste nach 40 Tagen, musste der Hausherr, dem Finder, das einlösen. So können wir sagen, wer Jesus gefunden hat, bekommt auch die Gabe des Heiligen Geistes, mit dem er dann durch den Glauben geführt wird. Die ganzen Berichte bei diesen Festen waren immer durchwachsen mit dem Wort Gottes. Man begann mit der Berufung Abrahams, der Geschichte Josef, der Verklärung, der Versklavung der Ägypter, die Befreiung und das Meer. Und dann wurde auch der zweite Kelch getrunken und wieder wurde dann das Wort Gottes gelesen. Und dann auch das Brot wurde gebrochen und man nimmt an, dass bei dem dritten Brotbrechen, wie es in der Bibel steht, Jesus Judas das Stück Brot gibt und dann es zu ihm sagt, tue, was du tun willst. Und von da ab, nach dem dritten Kelch, war Judas nicht mehr dabei. Wie es hier heißt, Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen auch eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen gegeben hatte, nimmt er ihn und gab ihn Judas, den Sohn des Iskarios. Wir sehen halt diese geschichtlichen Dinge. Und bei dem dritten Kelch wurde dann ein Kind vor die Tür geschickt, um nachzuschauen, ob Elia schon vor der Tür stand und ob der verheißene Prophet auch da sei. wie es in Malachi 3,23 heißt, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn wird, der furchtbar sein wird. Und mit dem vierten Kelch, auch nach dem Essen, wurde dann im Psalm 115 bis 118 gesungen und gebetet. Und dann endete das Passamahl mit dem vierten Kelch, mit den traditionellen Liedern und Wünschen. Und dann hieß es, nächstes Jahr in Jerusalem. Und dann wurde der vierte Kelch getrunken. Jetzt möchte ich noch auf die Bedeutung der vier Kelche eingehen, die ich hier habe. Der erste Kelch bedeutet, wir wurden herausgeführt aus Ägypten. Das ist der Kelch der Heiligung. Und dies ist auch ein Hinweis, dass wir herausgeführt werden aus dem Sklavendienst und aus der Knechtschaft der Sünde. Der zweite Kelch bedeutet, wir wurden errettet von der Macht Pharaos durch den Kelch des Gerichtes. Auch ein Hinweis auf Jesus, dass Jesus die Folgen des Gerichtes getragen hat. Und der dritte Kelch lautet, wir werden erlöst und sind befreit, um in das verheißene Land zu gehen. Auch das ist unsere Hoffnung, dass wir gehen in die Ewigkeit. Und der vierte Kelch, wir wurden angenommen, das ist der Kelch des Lobpreises und der Anbetung. Aber es stand noch immer ein fünfter Kelch auf dem Tisch, und das war der Kelch des Elias. Und aus diesem Kelch wurde nicht getrunken, weil ja Elias und der Messias noch nicht gekommen waren. Und dann war ein Matzen, das eine Spezialbackart, ungesäuert, die durchlöchert war und so gebacken, dass auf dem Matzen Striemen waren. Und das sollte darstellen, dass der Messias getötet wird und geschlagen wird und sein Rücken voller Striemen, wie wir es in Jesaja 40 und Jesaja 53 sehen. Der fünfte Kelch ist also der Kelch des Heils. Und auch das Brot, das gelöcherte Brot, hatten die Juden damals noch keine Verwendung. Nach diesem vierten Kelch und nach dem nächsten Jahr in Jerusalem wurde der Kelch weggeräumt und auch das Brot weggeräumt. Und hier beginnt unser Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat und Jesus vollendet. Wir sehen also hier, dass Jesus den fünften Kelch nahm. Was wir als Abendmahl haben, das ist der Elias-Kelch. Und damit offenbarte er sich als der gekommene Messias. Und er nahm das Brot, was durchlöchert und mit Streben so gebacken war, als Zeichen seines Leidens und Sterbens. Und damit eröffnete Jesus das eben, dass er vollendete dieses Zedermahl und dieses Abendmahl. Und das mittlere Brot, das auch dann verwendet wurde von Jesus, war das Zeichen des Sohnes Gottes und seiner Dreieinigkeit. Es wurde praktisch in Tüchern eingewickelt vorher, und das war das Zeichen, dass der Messias eingewickelt wurde in seinem Sterben. Und wir wissen ja von der Kreuzung, dass er in Leinentüchern eingewickelt worden war, bevor er aufstand. Und dann auch bei dem Kelch hier, dass er als Messias aus diesem Kelch trinken durfte und auch dann sie weitergab an seine Jünger. Dieses Brot nannte man Afrikoman und es war, wie ich vorhin schon sagte, gezeichnet als ein Brot mit Löchern und Striemen, was Jesus genommen hat. Und da sagt Jesus im 1. Korinther 11, Vers 24, das ist mein Leib, der für euch gebrochen worden ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Und dann wurde dieses Brot gebrochen und gegessen. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem fünften Kelch, dem Elias-Kelch. Jesus nimmt diesen Kelch und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und damit offenbart er sich beim Abendmahl als der Messias. Ebenso heißt es in Lukas 22, Vers 20, ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, und dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut, das für euch vergossen worden ist. Und es ist interessant an dem Text, dass es nicht nur das Blut, sondern der Kelch. Der Kelch war immer das Leben des Messias oder beziehungsweise des Volkes Israel. Im Alten Testament finden wir, dass der Kelch des Leides für Israel da war. Und im Neuen Testament finden wir den Kelch als den Kelch der Erlösung. Das ist das Bild, dass Jesus aus dem Kelch sein Leben gegeben hat zur Erlösung der von vielen. Das müssen wir in diesem Abendmahl sehen. Und was wir feiern, ist nur ein Fünftel des Sedermahles oder des Passas. Die messianischen Juden, wie ich vorhin sagte, feiern das gesamte Abendmahl. Und es ist ganz wichtig, dass wir mal sehen, dass das Abendmahl eingebettet ist im Sedermahl. Und auch im Abendmahl werden diese Dinge bei den messianischen Juden, was Jesus getan hat, durch Lobpreis, durch Bibelworte verstärkt. Also, wir haben gesehen, der Sederabend und das Abendmahl sind miteinander eng verbunden. Das Abendmahl am Neuen Testament wird durch das Passamahl des Alten Bundes ergänzt oder beziehungsweise ist darin eingewurzelt. Und wir sehen hier, als Jesus das Abendmahl einsetzt, nach seiner Ordnung und nach der neutestamentlichen Ordnung, dass Jesus als das Passalamm, und er stellt die Verbindung zum Alten Testament, zum Ersten Testament her, für ihre Sünden und für die Rettung der Menschen gestorben ist. Und das müssen wir sehen, dass eben das in dieser Geschichte des Passamahls die Rettung der ganzen Schöpfung mit hineinkommt. Wir haben oft nur das Abendmahl für uns zur Vergebung der Sünden, dass wir ewiges Leben haben, aber wir gehen der Neuschöpfung der Erde entgegen. Das müssen wir ganz deutlich sehen. Und das ging nach dem Passamahl. Und deshalb kann Petrus sagen, in 1. Petrus 1, 18 und 19, denn ihr wisst, dass wir nicht mit vergänglichen Silber und Gold erlöst worden sind, sondern durch das kostbare Blut Christi, des Lammes Gottes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und in Offenbarung 5, 8 heißt es, und als sie das Buch nahmen, die Ältesten, fielen die lebendigen Wesen und die 24. Ältesten nieder vor dem Lamm. Und das war mir wichtig, mal zu zeigen, dass die ganze Bibel, auch das Neue Testament, vom Lamm Gottes spricht, das für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist eingebettet im Passamahl und im Sedermahl. Und das passiert am 15., also am 14. Nissan, wo Jesus dann in Jerusalem als das Lamm Gottes sein Leben gelassen hat. Und deshalb ist nicht nur Jesus so entscheidend wichtig für uns, sondern für die ganze Schöpfung. Wir sind hineingenommen in die Neuwerdung der Schöpfung. Und wie es heißt, ich habe keine Angst vor der Klimakatastrophe, sondern ich habe vielmehr Angst vor dem Gericht Gottes, was er dann auch, wie es im 1. Petrusbrief heißt, wo die Erde vergehen wird und wo dann alles Sichtbare sein Ende findet. Ich hoffe, dass ich etwas vom Passalamm und von dem Osterfest erklärt haben kann, dass es verstanden worden ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.